Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Es war als großes Gruppen-Coming-out angekündigt. Gestern passiert es dann aber nichts. Dennoch, das Thema Homosexualität im Fußball hat eine Menge Aufmerksamkeit bekommen. Der deutsche Fußball will inklusiv und offen sein. Wissenschaftliche Daten aber belegen, die Realität auf den Fußballplätzen in Deutschland sieht anders aus. Raphael Späth hat sich deshalb in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten umgehört.
Homophobic language is used regularly in youth sport.
Homofeindliche Sprache gehört zum Alltag, auch im Jugendsport.
Erklärt der australische Wissenschaftler Eric Dennison, der seit Jahren über Homosexualität im Sport forscht.
Und da geht es in erster Linie nicht einmal darum, homofeindlich zu sein. Es ist nicht anti-schwul. Jungs und Jugendliche benutzen diese Wörter, um andere zu erniedrigen und darauf anzuspielen, dass sie schwächer und verweichlicht sind. Keine vollwertigen Männer.
Auch in Deutschland haben wissenschaftliche Umfragen in den vergangenen Jahren gezeigt, homofeindliche Sprache ist auch heute noch fester Bestandteil des Sportjargons.
Und gerade im Fußballbereich dann noch mit dem Hintergrund, dass es sich nur um Männer oder Jungs handelt, das kommt dann noch hinzu, wird gerade dieses Thema natürlich eher tabuisiert.
Carina Hüske arbeitet im Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburg. Seit 2020 ist sie dort als Pädagogin und Ansprechpartnerin unter anderem für Kinderschutz und Prävention verantwortlich.
Als ich hierher kam, wurde das Thema noch gar nicht thematisiert. Zumindest nicht innerhalb von einer Präventionsveranstaltung war es kein Thema, soweit ich weiß. Und ich hatte mich auch mit vielen anderen NLZs dazu ausgetauscht. Und da war das tatsächlich bei ganz vielen so, dass das noch kein Thema war und sie sich damit auch noch nicht so auseinandergesetzt haben.
Aufklärung oder Workshops zum Thema Homosexualität sind für die Nachwuchsleistungszentren nicht verpflichtend. In den Auflagen der Deutschen Fußballliga steht nur, dass geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung im Fußball durchgeführt werden müssen. Wie genau, ist jedem Verein selbst überlassen.
Die Ressourcen werden eigentlich weitestgehend auch nicht wirklich zur Verfügung gestellt,
sagt Christian Rudolf, der seit 2021 beim DFB für die Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt verantwortlich ist.
Da geht es auch darum, dass man Zeit zur Verfügung stellt. Also das heißt, dass das mit in das Trainingskonzept mit aufgenommen wird und nicht irgendwie als eine zusätzliche Belastung gesehen wird.
Diesen Eindruck bestätigt auch Lars Philipp vom Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.
Ich glaube, dass es teilweise eine Abwehrhaltung dem Thema gegenüber gibt.
Philipp leitet das Bildungsprogramm des Fußballmuseums und bietet dort Workshops zum Thema Homosexualität im Fußball an, für Schulklassen und Nachwuchsmannschaften.
Ich glaube aber auch, dass es gerade auch beginnt zu bröckeln. Also ich würde schon sagen, dass wir eine positive Entwicklung sehen.
Anfang des Jahres war Lars Philipp Teil einer MultiplikatorInnen-Schulung am DFB-Campus. Eine Schulung für die pädagogischen Vertreterinnen und Vertreter der Nachwuchsleistungszentren, um in Zukunft selbst Workshops zum Thema Homosexualität durchführen zu können.
Letztendlich entscheiden die Positionen, die Ressourcen verteilen, inwiefern das thematisiert werden kann.
Erklärt Laura Burek, seit 2015 pädagogische Leiterin im Nachwuchszentrum von Drittligist Arminia Bielefeld.
In meinen Augen sollte es gewisse Auflagen geben, weil wir sind sehr, sehr frei in der Gestaltung. Und ich weiß, dass es teilweise auch so gehandhabt wird, dass diejenigen, die sich um die Präventionsarbeit innerhalb eines Vereins kümmern, gar nicht das Privileg haben, viele Stunden dafür zur Verfügung zu bekommen. Die haben dann, keine Ahnung, ich spinne rum, es sind U15-Trainer, sollen die schulische Begleitung machen und aber auch noch die Präventionsarbeit und das Ganze in einem 20-Stunden-Vertrag. So, es ist nicht möglich.
In meiner Beratungsarbeit von der Kompetenz- und Anlaufstelle hatte ich da auch einige Fälle, mit denen wir uns da auseinandergesetzt haben, wo auch die Zuständigkeiten zum Teil auch nicht ganz klar sind.
Erzählt Christian Rudolf vom DFB.
An wen können sich jetzt Eltern zum Beispiel wenden? Wir haben große Abhängigkeiten. Die Spieler wollen ja schließlich auch irgendwann Profi werden. Dadurch haben wir auch eine Abhängigkeit und wenig Möglichkeiten von Beschwerdemechanismen.
In Bielefeld hat Laura Burek schon von Beginn an versucht, das Thema Homosexualität in die tägliche Arbeit mit den Nachwuchstalenten zu integrieren.
Gleichzeitig finde ich es aber auch immer super wichtig, nicht nur über das Thema Homosexualität isoliert zu sprechen, sondern auch generell über das Männlichkeitsbild, weil die Homofeindlichkeit, die herrscht die resultiert ja auch aus diesem Männlichkeitsbild, aus dieser hegemonialen Männlichkeit, die im Fußball stark vertreten ist. Und hegemoniale Männlichkeit bedeutet zum Beispiel, ne, ein Mann muss dominant sein, er muss stark sein. Und alles, was davon abweicht, wie zum Beispiel Homosexualität, die eher mit Weichsein und auch Weiblichkeit verbunden wird, wird dann herabgestuft.
Burek erzählt, dass nicht alle Jugendlichen begeistert sind, wenn Workshops zum Thema Homosexualität durchgeführt werden. In Bielefeld gab es seitens der jungen Spieler
auch feindliche Haltungen, feindliche Aussagen, an denen wir oder mit denen wir dann aber arbeiten. Wo es auch ganz wichtig ist, diesen Raum zu geben. Wenn wir die immer direkt abmoderieren würden und sagen würden, das darfst du hier nicht sagen, dann kommen wir nicht in den Diskurs und dann können wir nicht das Ganze an der Wurzel besprechen.
Wie tief das Männlichkeitsbild und homofeindliche Sprache in der Fußballblase verankert sind, zeigt sich auch in Hamburg beim FC St. Pauli. Eigentlich einer der Vorreitervereine in Sachen Vielfalt im deutschen Profifußball.
Als ich vor 6 Jahren beim FC St. Pauli gestartet bin, gab es wie so in sehr vielen Vereinen das sogenannte Mädchenverbot in Internaten.
Stefanie Gonsalves-Noberto ist die pädagogische Leiterin bei St. Pauli.
Und wenn wir über Mädchenverbot sprechen, dann sprechen wir über ein sehr stark heteronormatives Denken und das einerseits aus der pädagogischen Sicht schränkt das natürlich junge Menschen in ihrer Sexualität ein und in der Entfaltung ihrer sexuellen Identität. Es suggeriert aber auch, dass es nur heterosexuelle Beziehungen geben kann. Und das war sozusagen eines meiner Aufgaben, das sozusagen zu hinterfragen. Und aufzubrechen.
Werteorientierte Talententwicklung ist beim FC St. Pauli ein fester Bestandteil der Ausbildungsphilosophie. Trotzdem war auch in Hamburg homofeindliche Sprache Alltag.
Es herrscht so ein bestimmter Humor und deswegen braucht es das Wissen und die Orientierung und diese sogenannte Handlungsfähigkeit in Richtung TrainerInnen, dass jede einzelne sprachliche Feindlichkeit eine zu viel ist. Und direkt reagiert werden muss und es nicht belächelt werden darf, weil das ist unter anderem auch Teil des Problems.
Beim FC St. Pauli wird durch Workshops und Sensibilisierungsschulungen deshalb vor allem das Betreuerteam angesprochen.
Und aus diesen Workshops müssen Maßnahmen entwickelt werden und genau daraus müssen Strukturen resultieren. Und das bedeutet, um diese Komplexität darzustellen, das bedeutet, wir müssen eine komplette Kultur in Frage stellen. Und Kulturwandel ist bekannterweise nicht etwas, was von einem Tag auf den anderen sich ändert. Und gleichzeitig muss allen bewusst sein, sowohl NLZ-Leitung bis SportdirektorInnen und auch in meine Richtung, aber auch TrainerInnen, dass wir alle eine Aufgabe haben und einen Wirkungsbereich in diesem Thema.
In vielen Nachwuchsleistungszentren hat in den vergangenen Jahren ein Umdenken stattgefunden, was den Umgang mit dem Thema Homosexualität angeht. Im NLZ des SC Freiburg, eines der sportlich erfolgreichsten Leistungszentren in Deutschland, wurde 2022 in Kooperation mit dem Deutschen Fußballmuseum erstmals ein Workshop für die jungen Spieler durchgeführt.
Da hat man so ein bisschen gemerkt oder schon mal reingespürt, wie die Jungs sich geäußert haben, dass es ja wohl ein Thema ist, mit dem sich viele auch so selbst auseinandersetzen, aber niemals mit anderen drüber reden.
Erzählt Carina Hüske, die Pädagogin des SC.
Also, die Jungs haben gesagt, hätten wir das Thema nicht reingebracht in Form von einem E-Learning-Tool oder einem Workshop, dann würden die sich miteinander eigentlich nicht drüber unterhalten.
Carina Hüske war damals selbst überrascht, auf wie viel Ablehnung das Thema anfangs unter den Jugendlichen gestoßen ist. Im Workshop mit dem Deutschen Fußballmuseum haben einige Spieler das auch deutlich zum Ausdruck gebracht.
Ich fand das ganz gut, wie auch die anderen Jugendlichen mit eingestiegen sind und auch gesagt haben, hey du, aber was ist denn jetzt dein Problem? Also ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn du jetzt auf Männer stehen würdest. Wieso fändest du es schlimm, wenn es bei mir so wäre? Also es gab dann schon auch ganz viele Jungs, die sich dann auch anders positioniert haben. Und es war doch dann ganz spannend zu sehen, wie dann auch diskutiert wird darüber.
Auch wenn solche Debatten in den Nachwuchsleistungszentren in Deutschland in den vergangenen Jahren immer häufiger geführt werden, im Breitensport ist das Thema Homosexualität im Fußball bisher kaum präsent. Das hat auch Wissenschaftler Eric Dennison festgestellt.
There's just a huge disconnect, you know,
Es
between
gibt einfach so einen großen Unterschied zwischen dem Profifußball und dem, was wir auf den Bolzplätzen erleben. Und auch Studien in Deutschland haben gezeigt, dass nur ganz wenige Amateurvereine in Deutschland überhaupt irgendetwas gegen diese Verhaltensweisen tun.
anything at all to address these kinds of behaviors.
Sport treiben sollte für Kinder und Jugendliche eigentlich gut für die mentale Gesundheit sein. Wissenschaftliche Studien belegen aber, vor allem queere Jugendliche leiden enorm unter homofeindlicher Sprache in Umkleidekabinen oder auf Sportplätzen. Deshalb findet Christian Rudolph vom DFB es enorm wichtig,
dass wir im Jugendbereich auch qualifizieren. Da meine ich zuallererst aber auch die TrainerInnen, also dass wir da auch einen Maßstab setzen, der dem Ganzen gerecht wird, der nämlich der Verantwortung, die wir im Fußball tragen, wenn wir mit jungen Menschen die anleiten. Da geht es ja nicht nur um den Sport, sondern auch um das Pädagogische.
Christian Rudolph arbeitet deshalb an einem Workshop-Konzept, das in die Regional- und Landesverbände in ganz Deutschland getragen werden soll. Sein großes Ziel ist es, zukünftig auch im Breitensport Schulungen für Jugendliche und vor allem für Betreuerinnen und Betreuer anzubieten. Wissenschaftler Eric Dennison findet, dass das eigentlich schon längst Standard sein sollte.
Das ist nichts Optionales. Wir sprechen hier über den Missbrauch von Kindern. Wir sprechen über ernsthaftes, schädliches Verhalten, unter dem Kinder leiden und die mentale Gesundheit langfristig schadet.
Long-term mental health harm.
Dennison sieht dabei nicht nur den Sport, sondern auch die Politik in der Verantwortung.
Am Ende des Tages wird sehr viel Sport in öffentlichen Einrichtungen betrieben. Auf Feldern oder in Schulen, die der Stadt gehören, den lokalen Regierungen. Deshalb ist es schlussendlich ein Problem der Politik, dass diese Verhaltensweisen in den öffentlichen Einrichtungen zum Alltag gehören. Deshalb muss die Politik Verantwortung dafür übernehmen, dieses Problem im Sport zu lösen, weil der Sport es nicht von alleine machen wird. Das ist es, was sich ändern muss.
Der Beitrag von Raphael Späth. Ausführliches zum Thema Homophobie im Fußball finden Sie bei uns im Netz deutschlandfunk.de/sport und natürlich in der DLF Audiothek App.